Turntable Reloaded, die EDM-Show mit Oliver Kelch.
Du, ich bin so wild nach deinem Ermut.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermoment.
Turntable Reloaded. Drei Fragen, drei Antworten.
Turntable Reloaded, drei Fragen, drei Antworten. Erdbeermund, Who is Elvis, Energy Flow, Forever Young, Dildo. Das sind nur einige der Clubhits, die aus seiner Feder unter anderem stammen. Ich spreche von Jens Lissert und mit dem spreche ich jetzt auch. Er ist DJ, Produzent, Labelinhaber und in den 1990er Jahren, da kam eigentlich keiner an seine Titel vorbei, egal ob in Deutschland, auf Ibiza oder tatsächlich auch in den USA. Erdbeermund oder Who is Elvis und natürlich auch Forever Young konnte man überall hören. Jetzt ist er hier bei mir im Zoom-Interview. Grüß dich, Jens.
Hallo, schönen guten Tag und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
Sag aber, Jens, wie hat denn deine musikalische Reise als DJ und Produzent begonnen? Du hast ja irgendwelche Erfahrungen wahrscheinlich gehabt, die dich dann dazu inspiriert haben, das will ich auch machen.
Aber dann fangen wir mal jetzt mal, dann machen wir jetzt mal die Long-Version. Wir haben ja Zeit.
Wir haben Zeit.
Als kleiner Junge fing ich dann an, für mein Taschengeld mir kleine Singles zu kaufen in unserem Radiogeschäft. Also ich stamme in der Nähe von Hamburg, das ist Kreis Pinneberg-Halsen, da bin ich aufgewachsen. Und da war ich, glaube ich, 9 Jahre alt, da habe ich dann die Liebe zur Musik entdeckt. Und dann bin ich von meinem Taschengeld mit 5 Mark, konnte man sich eine kleine Single kaufen. Dann bin ich dann wöchentlich mit meinem Taschengeld, habe mir jede Woche so eine kleine Single gekauft und mit der Zeit stieg die Sammlung immer an, dann wurde ich immer zu allen kleinen, Geburtstagspartys in der Schule eingeladen von meinen Klassenkameraden, weil ich natürlich die beste Schallplattensammlung hatte.
Ja, klar.
So, da habe ich schon die ersten Berührungen mit Musik gemacht. So. Und meine erste Single damals, 1974 war das, glaube ich, oder 73, war von den Carpenters, Please Mr. Postman. So hat das Ganze angefangen. Ja, und dann ging es weiter, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. In meine Twin-Zeit, ich war so 12, 13, habe ich meine Schwester mit 12 das erste Mal in eine Diskothek mitgeschleppt. Das war so unsere Dorfdisco bei Pinneberg in die Carina-Bar. So, da habe ich das erste Mal überhaupt eine Diskothek von innen gesehen für 10 Minuten, weil einmal durchgegangen. So, mit 13 fing ich dann an, ins Jugendzentrum zu gehen und meine Schwester, die war dann schon mal in normalen Diskotheken unterwegs, als sie war halt 7 Jahre älter als ich und hat sich immer Soul-Schallplatten gekauft, Soul und Disco.
Ja.
Und als Teenager habe ich damals den 70er-Jahre-Kram gehört, die Sweet Rubets und was damals so modern war, hier Glamrock und also Bay City Rollers. Und meine Schwester hatte dann sowas wie Van McCoy Tavares und Tramps und sowas, weil sich im Plattenangebot, und habe ich mir ab und zu mal Schallplatten ausgeborgt von der und bin dann hab dann die schwarze Musik, Soul-Musik und Disco-Musik für mich entdeckt.
Okay.
So, und dann habe ich 1978 dann meine erste Maxi-Single gekauft. Das war von Georgie Moroder, The Chase. Dann eröffnete im Winter 1978 das deutsche Studio 54 eröffnet, das Trinity.
Ja.
Und Trinity stand dann halt für Design aus New Yorker Design, eine Soundanlage von Richard Long. Wer sich damit auskennt mit Soundsystemen, der weiß, dass zu der damaligen Zeit Richard Long in Amerika die besten Soundsysteme der Welt gebaut hat. Unter anderem das Studio 54, die Paradise Garage waren so sein, das war so sein, seine Experimentiergarage mit Larry Levan. Die haben immer an neuen Soundsystemen gedockt. Und das Trinity hatte halt auch diese Anlage. So, und ich bin dann mit 15 im Sommer 1979, bin ich mit meiner Schwester, hat die mich mitgenommen, bisschen älter gekleidet, halt mit Trenchcoat, kleine Krawatte und so. Ich hatte dann meine Popperlocke und bin ich dann in die Diskothek rein. Und das Trinity hatte amerikanische DJs. Das heißt, zur Eröffnung war eine Frau da, die hieß Sharon Lee. Und zu dem Zeitpunkt im Sommer, wo ich dann da war, war ein anderer DJ, zu dem habe ich heute noch Kontakt. Der heißt David Bigon, das ist kein großer Name jetzt, aber er hat gemixt. Und für mich, derjenige, der halt Schallplatten hatte und im Jugendzentrum ab und zu mal aufgelegt hat, auf Geburtstagspartys, war dann das die Nacht, für mich das Schlüsselerlebnis meines Lebens. Ich stand dann also dann in dieser Superdiskothek mit Neon und die Lightshow. Ja. Nur die Lightshow von diesem Laden wurde 1979 vom Billboard Magazine in Amerika zur besten Lightshow der Welt gewählt. Nur mal so, was für eine krasse Lightshow da drin war. Mhm. Und ich habe mich dieses Soundsystem war sensationell, bis heute fast unerreicht. Ich mich auf jeden Fall hinter das DJ-Pult begeben und guckte dann von oben auf den DJ herunter, was der da machte. Und der zog dann mit seiner linken Hand die Schallplatte vor und zurück und cuete die Platte so. Und das war kein Scratchen, sondern der cuete nur, guckte in den Beat.
Ja.
Und ich so, was macht denn der da mit der Schallplatte? Ich konnte das gar nicht verstehen, was er da machte. Und dann hat er die losgelassen und dann hat er mir einen Knopf rumgedreht. Und auf einmal hat er die andere Platte von dem Plattenspieler runtergenommen. Und ich so, was war denn das? Ich konnte es gar nicht verstehen, was da passiert war. Der hat also gemixt und ich habe es nicht verstanden, was er gemacht hat, weil der hat die Beats halt synchron aufeinander gemixt und die nächste Platte.
Ja.
Und der Mix, das war nicht wie heute, so hatte ich die Mischpulte mit einem Fader, sondern das war ein Drehknopf, in der sogenannten Knob-Mischpulte. Ne? Also von Bosak hieß das Modell. Ne, und also der hat also das gedreht, den einen runtergedreht, den anderen hochgedreht und hat den Mix vollendet. Und ich stand dann da und sagte, was ist denn das, diese Zauberei da? Auf jeden Fall, habe ich mir das eine Zeit lang angeguckt, war da völlig fasziniert, habe ihn gefragt, was er da macht. Ja, dann so, ja, we call this mixing, you have to beat match the beats of the tracks. Ich so, alles klar, was auch immer da meinte, beat match, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Auf jeden Fall, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Ich morgens aufgestanden, Mama, ich brauche einen Kredit für Schallplattenspieler und für den Mischpult. So, ich bin erstmal mit dem Material eingedeckt, was ich brauchte, habe mir dann einen Technics SLB3, es war ein riemengetriebener Technics Plattenspieler, also 1979er Modell, und so einen kleinen Mixer gekauft und habe dann erstmal mit meiner Schallplattensammlung rumgedoktert und versucht, bis ich überhaupt gewusst habe, wie es funktioniert, hat es eine Zeit gedauert. Das Erste, was ich dann konnte, war, ich hatte jetzt von einer oder zwei Exemplare von Chic Good Times und habe die dann zeitversetzt, einen Takt versetzt laufen lassen, um zu gucken, ob ich das den Takt erhalten kann. Gefunden, es gibt ja auch Tempo in den Schallplatten, also Beats per Minute. Das muss man ja auch erstmal rausfinden, weil 1979, wer erklärt einem das? Gar keiner. Das heißt, ich habe mir gedacht, die Platten sind unterschiedlich schnell, also musste erstmal rausfinden, wie schnell diese einzelnen Platten jeweils laufen im Tempo von den Beats per Minute. So hat mir das dann immer gezählt, so 15 Sekunden und dann mal 4 und dann hatte ich ungefähr die Beats, die Schläge pro Minute. Ja, und dann habe ich mir das Mixen halt selbst beigebracht, konnte ich das circa nach 4 Wochen war ich ganz gut im Mixen und dann wurde ich im Januar 1980 und dann gab es in Hamburg die zweitbeste Diskothek, den Star Club, und dort habe ich mich dann beworben als DJ, illegalerweise mit 16 Jahren bin da hingefahren, habe dann am Mittwochnachmittag da mal geklopft und dann machte mir jemand auf und ich sage, ist der Chef da? Ja, komm mal rein. Und dann der Chef dann so, das war damals der berühmte Horst Fascher, der Sohn, der Vater von David Fascher, der später den DMC-Weltmeister, ja. Scratch-Weltmeister, ja. Der Hostascha hat den Startblock. Und dann, ja, Junge, was willst du denn hier? Ich sag, ja, ich wollte mich hier bewerben als DJ. Und meinte, ja, was kannst du denn? Ja, ich kann mixen wie die amerikanischen DJs vom Trinity. Ah, da musst du mir das mal zeigen. Ich sag, ja, ich habe dir eine Kassette aufgenommen. Nee, keine Kassette. Du gehst das mal oben bei mir in die Anlage und führst mal vor, was du kannst. So, dann musste ich halt an die Anlage angeschmissen. Die Anlage, das war, jetzt mal, muss ich nochmal erzählen dazu, ich war da einmal als Gast, weil bis 22 Uhr durfte man mit 16 Jahren in die Diskothek durfte man rein. Also ja. Von 20 bis 22 Uhr konnte man vorne seinen gefälschten Schülerausweis abgeben, ne? Weil ich war ja eigentlich erst 15 zu der Zeit. So, und dann bis 16 Uhr durfte ich dann da rein und dann habe ich mich einfach gesagt, habe ich da eine Stunde rumgemixt und dann, da komm mal rein, Junge, und so, wenn du willst, kannst du Samstag anfangen, kriegst aber noch 100 Mark. Ich sag, wunderbar. Dann reichte mir die Hand, guckte mir die Augen, sagt zu mir, ist du überhaupt schon 18? Ich so, ja klar, Alter, ich bin mit dem Auto da. So, und das war dann so mein Werdegang, so fing es an, mein erster DJ-Job 1980 mit 16 Jahren. Da gibt es noch Kassetten von, wo ich moderiere, um 22 Uhr auf dem Tape. Ja, wir haben jetzt 22 Uhr, alle Jugendlichen unter 16 Jahren müssen jetzt leider den Laden verlassen. So, ja, und dann ging es weiter. Ein Jahr später kam dann 1981 dann mit 17 mein Einstand in dem besagten Superschub mit dem Trinity. Und ich kann jetzt noch sehr weiter ausholen, wie das alles weiterging, aber das waren auf jeden Fall meine Anfänge.
So hat's angefangen. Und was dann untereinander rausgekommen ist, ist der Erdbeermund oder aber Dildo. Das hören wir jetzt und dann komme ich dazu, dass es ziemlich viel Stress auch bei mir im Sender damals gab.
Dildo, 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 Dildo,
Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo,
Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Dildo, Interactive. Also ich erinnere mich ja noch sehr, sehr gut an den Erdbeermund, den haben wir hier im Turntable gespielt oder auch halt Dildo. Das gab damals bei uns in der Chefredaktion mächtig Stress und wir wurden gefragt, wie man denn überhaupt auf die Idee kommen kann, so ein Lied zu spielen. Ich gebe mal diese Idee jetzt weiter. Wie kommt man erstmal auf die Idee, dieses Lied überhaupt zu machen und diesem Lied diesen Titel Dildo zu geben? Wir haben natürlich jetzt einen großen Sprung gemacht, ich weiß, aber wie kommt man auf so eine bekloppte Idee?
Ja, und diesen Riesensprung, den werden wir auch erstmal beibehalten, weil wir gehen nochmal an den Anfang dieses Sprunges. Und zwar, ich muss jetzt nochmal erzählen, in den 80ern war dann meine Station in Hamburg und habe dann auch angefangen, ich habe ganz viele Musik Bootlegs produziert. Die Insider wissen, was Bootlegs sind. Habe meine eigenen, so mit meiner Bandmaschine zu Hause, meine eigenen Edits geschnitten und Medleys, habe die verkauft. Und dadurch habe ich dann 1987 die Anfrage bekommen, von Warner Music, einen Phil Collins Megamix zu machen. So, den habe ich den Phil Collins Megamix angefertigt. Die haben mir da ein Studio in Hamburg zugewiesen, von Peter Harder. Peter Harder wurde dann mein Produktions- wo man sagen, mein Lehrer, der mir das Produzieren beigebracht hat. Und in diesem Studio ist zum Beispiel auch der Erdbeermund entstanden. Aber wie gesagt, 87 haben wir dann die erste deutsche Hausmusikproduktion gemacht. Die hieß J&J and Hardy Work the House Sound. Und 1989 haben wir den Erdbeermund produziert. Das war witzigerweise die Entstehungsgeschichte vom Erdbeermund war folgendermaßen. Ich war ich bin dann 1987 von Hamburg aus dem Voila in die Königsburg gewechselt. Ne, die haben mich damals mit viel Geld. Die Story ist alleine schon wieder eine Geschichte wert, weil dann wollte ich so lange ausdehnen. So. Ich war im Checkers in Düsseldorf und der DJ Jimmy hatte dann zu seiner Reggae-Platte, hatte dann den Klaus Kinski a cappella rüberlaufen lassen. Ich dann so, hey Jimmy, was läuft denn da? Ja, das ist hier Klaus Kinski, der Erdbeermund. Ich so, das ist ja cool. Ich dann zurück nach Hamburg ins Studio und sag, Peter, lass uns mal hier eine geile Idee für eine Produktion, lass uns mal den Erdbeermund machen, aber wir können das nicht samplen, wir müssen dann, dann hat er halt einen Sprecher vom Theater organisiert, der das eingesprochen hat und dann haben wir den Erdbeermund produziert, an die EMI Elektrola verkauft und das war dann unser erster Charterfolg, der in die deutschen Media-Control-Charts eingestiegen ist. So, und dann bin ich ja, wie gesagt, als ich in die Königsburg als DJ gewechselt bin, habe ich dann auch eine Wohnung gehabt in Düsseldorf und habe dann auch für das Label BCM damals, Brian Carter Music, gearbeitet, da wo unsere Produktion, ich als Beat Pirate hieß ich da noch, das war mein Pseudonym. Und dann habe ich dann gesagt, ich möchte gerne eine Asset-LP produzieren. Und dann meinte, ja, wir haben hier ein Studio in Karst, das G&G-Studio, da kannst du mal hingehen. Dann bin ich dann dahin und dann haben Willi und Thomas, die Besitzer, meinten, ja, wir haben ja so einen Lehrling, mit dem kannst du ja schon mal anfangen, das zu produzieren. Das war dann der Ramon Zenker, mein damaliger Produktionspartner, mit dem ich heute auch ab und zu wieder was mache. So, und dann jetzt kommt die, wenn die zu den Stories mit Interactive, wie die Produktionsgeschichte entstanden ist. Dann bin ich von der Königsburg nach Dortmund ins Village gewechselt. Weil die habe ich wieder auch mit Geld weggeködert, sozusagen. Der damalige Chef, der Rhein und Amelung, mit einer unschlagbaren Summe. Das müssen wir eigentlich nochmal in einer Sondersendung nochmal.
Können wir alles drüber reden?
Wahnsinn. Wenn ich das erzähle, Irrsinn, was damals gelaufen ist. So. Und dann bin ich, da habe ich dann 4 Monate gearbeitet und dann habe ich gedacht, okay, Königsburg war doch geil, ich würde gleich Samstag wieder zurückwechseln. Und um wieder zurückzuwechseln in die Königsburg, wo ich ja gekündigt hatte, habe ich gesagt zu dem Chef, Jim Giovanni, der Rest in Peace Giovanni, toller Chef gewesen, ich mach eine Produktion für die Königsburg, die nennen wir dann Der neue Sound ist Techno, das war 1991, oder 1990 war das, glaube ich, ja, 1990, da habe ich dann der Techno Wave produziert, das war die allererste Interactive.
Ja.
Da war das Etikett von dem, das Logo von der Königsburg.
Von der Königsburg, schwarzes Cover, ich kenne es noch, ja.
Ja, ja, Tanz in der Burg, Techno tanzen, ne?
Genau.
Das war so meine Stimme und haben wir dann produziert und super. Und dann wurde Interactive erfolgreich und dann haben Ramon und ich mehr Techno produziert, weil ich fand Techno ganz geil. Dann haben wir Who is Elvis produziert. Who is Elvis waren 4 Stunden fertig, habe ich noch einen Vocal reingesprochen. Das Projekt hieß dann Phenomenia und dann haben wir Elvis Presley reingesampelt. Und da haben wir halt unser erstes eigenes Label gegründet, No Respect Records. Und das war dann so erfolgreich, weil da haben wir 1000 Platten gepresst. Dann meinte der Vertrieb, alle verkauft, wir müssen nachpressen, 2000, 3000, nochmal 5000. Er hat mir schon 10.000 Platten gepresst, was wir ja alles vorfinanzieren mussten. Und dann hatte der Labelchef von Dan Street, der früher bei BCM war, Dieter Stemmer, hat gesagt, hey Mann, ihr habt ja eine Nummer, Who is Elvis? Das wird ein Riesenhit. Ne? Wenn ihr, entweder ihr macht das jetzt auch als Interactive, weil Interactive war ja bei ihm.
Ja.
Und Phänomen war unser eigenes Projekt. Und normalerweise covert man sich nicht selbst. Weil wenn man dann wieder einen neuen Deal mit anderen Labels machen wollte, dann sagen die ja nächste Woche, wenn du mir jetzt das verkaufst, verkaufst du das als Pseudonym nächste Woche zu meiner Konkurrenz. Das macht man alles, das gehört sich nicht, sich selbst eine Coverversion, sich selbst zu covern. Aber wir haben, das war ja alles innerhalb, und haben gesagt, komm, machen wir. Und so wurde Interactive geboren, Who is Elvis? Auf Dance Street. So, und dann wurde das ein Chart-Erfolg, diesen Ding mit, keine Ahnung, fast goldener Schallplatte, fast, nicht ganz, aber fast. Dann die ersten Auftritte mit Interactive auf Techno-Partys, und wir waren unser Sänger. Die ersten Vocals habe ich selber gemacht, aber danach kam dann Mark Innocent dazu als Performer für die Bühne, weil Interactive, habe ich gesagt, haben wir Ramon nicht gesagt, machen wir als Projekt, du machst das auf der Bühne, ich bin der DJ, ne, weil ich musste nicht auch noch auf die Bühne. Das heißt, Interactive waren dann immer Mark und Ramon, und ich war der Begleit-DJ für die Techno-Partys, oder wie es, weil da wollten alle was von haben. So, und dann waren wir irgendwo im Auftritt in Saarlouis, glaube ich, wenn ich es rekapituliere jetzt gerade mal. Und wir kamen morgens von der Party, hatten alle einen Tee, und unser Sänger, der Marc, saß hinten im Auto, so Dildo, 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 Dildo. Ne? Ich sag, hey, was ist das denn für ein Scheiß, ne? Hör mal auf jetzt, aber irgendwie, Dildo, Dildo, put it in. Ich sag, hä? Er sagt, irgendwie ist die Idee ja ganz geil. Ich sag, Ramon, vielleicht sollten wir mal einen Track produzieren, der Dildo heißt. Ist zwar bekloppt, total irre, ne? Aber bei Techno kann man ja mal was wagen. Ja, das ist ja völlig geil. Muss ja nicht in die Charts gehen, weißt du, Hauptsache wir machen irgendwie was Verrücktes. Ja, und so ist Dildo entstanden.
So ist Dildo entstanden. Aha, guck mal, jetzt kenne ich die Geschichte. Ich kannte sie wirklich noch nicht. Du hast auch jede Menge Remixe gemacht. Depeche Mode, Moby, Faceless, Alpha Will, Forever Young, kennt jeder. Gibt es irgendeinen Song, was meinst du, den man nicht remixen sollte oder den man nicht remixen darf?
Da gehen die Meinungen auseinander, wollen wir es mal so sagen. Es gibt so heilige Kühe, das gibt immer ein Für und Wider. Wenn man kann eigentlich, es ist ja keine Remixen, es ist ja eine Coverversion. Das heißt, das nennt man Covern. Remixen wäre das, wenn man das Original nimmt, also die Depeche Mode Song, und die offizielle Genehmigung bekommt, das zu remixen. Das ist dann ein Remix. Ne, für, also jetzt mal, um unsere Hörer das mal zu sagen. Das nennt man ein Remix, es ist ein offizieller Remix, der in Auftrag gegeben wurde. Dann wiederum, wenn das eine Coverversion ist, ist es nachgesungen. Mhm. Ne, dann gibt es wieder die andere Geschichten, wenn irgendwas gesampelt ist. Da muss man die Samples frei fragen. Manche heutzutage ist das auch so, man kann schon samplen, aber wenn das jetzt kein Riesending ist, dann, weil alte Sachen, die neu gesampelt werden, kann man, ist ja eine Auffrischung, ein Aufleben der alten Musik. Ne? Das heißt, wird viel von Disco gesampelt. Disco war eine super geile Musik, und Disco-Samples, das ist 50 Jahre alte Musik, und das ist super cool. Also Disco lebt immer weiter, weil das handgespielte geile Hooks. Auch die 80er-Sachen werden viel gesampelt, ja, weil das einfach gute Hooklines waren. Und das heißt, wollen wir es mal so sagen, wenn eine Coverversion, wenn die gut ist, kann man es ja machen. Und du kannst, der Geschmack ist immer im Auge des Betrachters oder des Hörers. Der eine sagt, das finde ich geil, auch so super geile Coverversion. Der andere sagt, nein, das Scheiße, darf man nicht machen, weil es heilig, darf man nicht anfassen. Es gibt immer das Pro und Contra für solche Sachen. Und ich sag auch, wenn mir eine Coverversion gefällt, sag ich, boah, unser cool, war super, das finde ich echt total stark. Oder ich sag, boah, ist okay, geht so, ne, weil das ist halt total, die Musik ist ein ganz schnelllebiges Geschäft geworden, weil es kommen so viele neue Titel auf den Markt. Früher waren wir wenige Produzenten, das war es teuer, Musikproduktionen zu machen. Heutzutage kann jeder mit wenig Equipment. Das heißt, braucht man nur Musikprogramm, weil da sind ja alle Synthesizer schon drin. Die Plugin-Synthesizer kann sozusagen seinen eigenen Song selbst produzieren. Weißt du, wenn er so ein bisschen sich an Tutorials im Internet guckt, wie funktioniert das Ganze dann?
Turntable Reloaded. Drei Fragen, drei Antworten.
Jetzt hast du ja auch ganz neu rausgebracht, und das wäre dann tatsächlich schon meine vierte Frage, wo wir eigentlich gesagt haben, wir bleiben bei drei. The Future EP. Die hören wir natürlich auch gleich, The Future EP. Die eine Frage hast du ja schon beantwortet. Was hat sich geändert? Also heutzutage kann irgendwie jeder zu Hause ja selber Musik machen. Aber wie hat sich die elektronische Musik entwickelt, wenn du jetzt den Musikstil von damals, von vor 30 Jahren, mit heute vergleichen würdest? Gibt es da irgendwie einen Quantensprung?
Ja, definitiv ist das ein Quantensprung. Es gibt ja schon, alleine, wollen wir es mal so sagen, damals gab es ja nur wenig Genres. Damals, also in den 70er Jahren gab es nur Disco, Soul. Und es gab Rock und Pop. Das waren so die Main-Genres. In den 80er Jahren kam dann House-Musik dazu. Und die ersten, dann gab es Italo-Disco in den Anfang der 80er. Dann gab es High-Energy. Das sind die also spezifische, die Musik, die Dance-Musik hat sozusagen Äste entwickelt in den 80ern. Ne? Vorher gab es halt nur diesen einen Baum, eine Disco oder Soul. Und dann wurden die kleinen Äste in den 80ern kamen dann raus. Dann kamen die 90er, da gab es dann weitere Äste, wie Techno kam dazu, dann Trance, dann gab es Eurodance und alle möglichen Unterordnungen. Dann gab es Gabba, dann gab es Psytrance, Gabba, Goa, entwickelte sich weiter. Dann gab es Chill-Out. Gab so verschiedene stilistische Sachen auch in der Musik. Und jetzt in den 2000ern hat sich natürlich noch weiterentwickelt. Dann kam Minimal dazu, dann kamen diverse Genres dazu. Afro House, Deep House, Tech House, Hard House, Hard Techno. Dann gab es gibt so viele Genres und Subgenres. Das heißt, und auch in der Produktionsgeschichte. Damals, als ich angefangen habe, ich war das erste Mal im Tonstudio 1984. Da habe ich einen Remix gemacht für einen deutschen Künstler, die hieß Mike Marin. Das war ein Remix, der hieß Dancing in the Dark. Und dann war ich in Hamburg im Star-Studio. Das war dann meine erste Berührung mit einem Tonstudio. Da stand ich vor diesem riesigen 24-Kanal-Mischpult. Und das war der Toningenieur, der Luis Rodriguez. Und das war das Studio, wo auch Modern Talking seine Sachen aufgenommen hat. Und der Luis war dann sozusagen der Produzent von Modern Talking eigentlich. Der Dieter kam dann dahin mit seinen Ideen.
Ja.
Und Luis hat das sozusagen dann als Song ausgearbeitet. Der war sozusagen der Ghost Producer von Modern Talking.
Aha.
Das weiß aber auch keiner. Deswegen gab es auch diesen Song Brother Louie Louie. Und der wurde dann auch natürlich fürstlich entlohnt. Aber der war jemand, der wollte nicht im Rampenlicht stehen. Das heißt, dafür stand ja Modern Talking, ne, hier an der, wie hieß er noch gleich, Peter und
Nora
Thomas.
Ja, genau, Nora Thomas.
Nora Thomas.
Deep love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last. We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see? Brother Louie, 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 I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart. Brother Louie, 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 only love's paradise. Oh, she's only looking to
me. Ich stand das erste Mal in diesem Studio, wo es die ersten Synthesizer auch damals gab. Das war der 80er, da gab es dann so ganz teure Sachen. Ne? Der Synthesizer, der kostete, glaube ich, 100 oder 150.000 Dollar. Das war der mit einem integrierten Sampler, wo man dann Sachen aufnehmen konnte, Sample und wieder abspielen konnte, per Tastatur. Was ist so ein Sample, nennt man das. Und dann gab es halt die ganzen alten Moog-Synthesizer, die Roland, Arturia-Systeme und Moog und so weiter. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Dann gab es ja diese ersten Sequenzer-Programme. Das heißt, auf dem Atari-Computer, der nannte sich Notator- und Creator-Programme. Und dann gab es das auch dasselbe auch für von Cubase und auch von das eine Programm war von Lengeling. Dann gab es früher, der hat das verkauft an Apple. Dann gab es das noch dieses Logic-Programm. Und so haben andere wieder ein Sequenzer-Programm entwickelt.
Ja.
Und dann musste man noch Hardware dazu haben. Das heißt, die Synthesizer, dann wurden die Synthesizer ohne Tastatur, die wurden dann die 19-Zoll-Einheiten. Die waren dann billiger, musste aber immer noch Hardware haben. Na, und dann Ende der 90er kamen dann, die Computer wurden besser, dann kam der Apple dazu. Und dann gab es Plugin, also Software-Synthesizer. Da musste man nicht mehr die teuren Geräte kaufen, sondern es gab diese Systeme auf Disketten, auf Floppy, mit Floppy-Disks und so weiter. Und dann konnte man da dazugreifen, so wurde die Produktion dann anders. Heutzutage ist das so, heutzutage kann man alles nur noch mit dem Laptop machen oder mit dem iPad. Dann kann man produzieren. Also muss man nur zwei Boxen haben oder halt einen Kopfhörer. Und natürlich ein MIDI-Keyboard, wo man das die Töne drauf, die man muss ja immer spielen. Das heißt, der Computer macht ja nichts alleine, außer man hat jetzt die neue künstliche KI dazu, die auch jetzt, so habe ich neulich in einem Interview gesehen, die auch schon Songs produzieren kann. Das heißt, die Konkurrenz der KI schläft nicht.
Dann geht es euch genauso wie mir, weil die Moderatoren haben auch ihre Probleme damit.
Ja, das heißt, man muss also immer noch selbst machen. Das Programm, das loopt das Ganze nur oder korrigiert nur manchmal die Spielweise und wie man, wenn man was falsch gespielt hat, im Tempo, das korrigiert das Sequenzerprogramm. Aber man muss schon die richtigen Töne spielen und die Ideen haben, um Hooklines zu komponieren oder Melodien zu komponieren. Man muss den Computer schon füttern. Das heißt, von alleine macht er nichts. Also man muss noch was können. Ne, nicht aber sagen, ja, der Computer macht ja alles alleine. Nee, das ist nicht so. Man muss schon musikalisch einen Fable haben für was. Und dann kann man auch, egal wie, Techno ist halt einfacher, ist halt auch so kompliziert. Man muss schon was können. Aber eine Popmusik muss eine Melodie haben. Das heißt, da muss man komponieren können.
Und das kann Jens definitiv, hat er bewiesen in den letzten Jahrzehnten. Und mir fallen noch so viele Fragen ein, die passen aber jetzt nicht mehr in die Sendung. Aber ich denke, wir verabreden uns nochmal für ein weiteres Interview.
Ja, gerne, machen wir das auch so. Ja.
Jens Lissert, hier, ne? Jens Lissert, hier im Turntable bei drei Fragen, drei Antworten.
Ich würde was sagen. Also ich würde, was ich natürlich auch ganz toll finde, ich habe dieses Jahr meine Premiere auf Tomorrowland.
Ja.
Viele Hörer werden wahrscheinlich das Tomorrowland kennen. Am 22. Juni spiele ich das erste Mal auf dem Tomorrowland. Es gibt noch viele andere tolle Festivals, wo ich auflege, zum Beispiel das Affenkäfig Indoor und Outdoor Festival am 2. September in Mendig. Ganz tolles Ding. Oder am 10. Juni jetzt in Belgien auf dem Legacy Festival. Das sind so drei Top-Tipps, wo man vielleicht mich sehen kann.
Also die nächsten auf jeden Fall 10. Juni und 22.06. Die beiden Termine merken wir auf jeden Fall.
Ja, genau. Und am 2. September auf dem Affenkäfig-Festival.
Was es alles gibt. Jens, ich danke dir. Mach es gut. Bis dann. Jetzt kommt hier
alles klar, mach's gut.
Von Tschüss, Jens, The Future EP im Turntable.
Diese und alle anderen Sendungen vom Bürgerfunk Recklinghausen auch als Podcast. www.podcast-re.de